Moin, wir sind zurück zum Podcast Auf ein Bier mit. Und heute zu Gast ist Christian. Christian, schön, dass du
Moin.
Da bist. Moin Bene,
moin schön, Tobi, moin Christian.
Wir haben gerade nochmal das Bier aufgemacht. Ich würde sagen, wir schenken uns einfach erstmal einen ein, oder?
Ja, wir schenken uns mal einen ein.
Wir schenken uns richtig einen.
Ne? Ja, heute schenken wir uns.
Ahnt ihr, was ihr da einschenkt?
Nein.
Nein.
Was ist das denn?
Ich habe nicht mein Lieblingsbier mitgebracht, muss ich sagen. Das wäre Jever. Ja, das habe ich nicht mitgebracht. Sondern ein Randgruppenbier.
Randgruppen.
Es ist nämlich glutenfreies Bier, Lamsbräu. Die Möglichkeit für Menschen wie mich, die Getreideunverträglichkeit haben, trotzdem Bier zu trinken.
Das heißt, es ist ein Bier aus Lämmern gebraucht, die kein Getreide gekriegt haben und verhungert sind.
Genau so sieht's aus. Und ihr müsst heute einen Perspektivwechsel vornehmen und.
Kannst du sonst gar kein Bier vertragen?
Also, wenn ich Glück habe, klappt's mal, aber wenn ich Pech habe,
halt nicht.
Genau, habe ich am nächsten Tag frei.
Das heißt aber, wenn ich mir jetzt die Zutaten hinten angucke, es ist Wasser drin, es ist Gerstenmalz drin.
Genau.
Und es ist ein Hopfen drin, das klingt erstmal nach Bier.
Das klingt nach Bier.
Und der Gerstenmalz ist allerdings, das ist also glutenfreier Gerstenmalz.
Genau.
Weil da kommt das Gluten doch her.
Genau, ne? Richtig.
Das heißt, das ist eine bestimmte Züchtung wahrscheinlich, oder?
Das glaube ich, das weiß ich gar nicht ganz genau. Es ist auf jeden Fall das, es gibt viele Biere mittlerweile glutenfrei. In Vechta kann man ohne das eine und ich finde auch beste kaufen.
Das ist das dann.
Das ist das.
Neumarkter Lamsbräu.
Genau.
Also bist du deswegen dann darauf aufmerksam geworden? Oder?
Ich habe ein paar ausprobiert, habe mir die schicken lassen, mal ein bisschen getestet und so. Und habe dann festgestellt, okay, das, was vor Ort gibt, ist tatsächlich das, was am besten schmeckt. Ich bin mal gespannt, was ihr gleich sagt. Wenn ihr,
ja, dann stoßen wir erstmal an, würde ich sagen.
Prost.
Prost.
Stille.
Okay, ich schmecke schon einen Unterschied, muss ich sagen.
Ja.
Aber wir hatten jetzt vorhin auch noch ein anderes.
Ja.
Aber ich finde es lecker. Das ist ja, ich finde es sehr, also süffig ist ja wieder positiv. Es geht sehr gut, kannst du super so trinken,
genau,
oder?
Malz kannst du schmecken, ne? Das,
ja.
Das geht ganz gut runter. Und tatsächlich, wer ein bisschen herberes Bier mag, da ist das ganz gut. Und tatsächlich glutenfrei. Also
gut. Ich finde es auch gut.
Richtig lecker.
Gute Alternative.
Also so. Randgruppen sind nicht nur was Schlechtes.
Holen wir die Randgruppen ran.
Oh Gott, Tobi.
Christian, bevor ich noch mehr Quatsch erzähle, stell dich doch mal ein bisschen vor. Wer bist du? Wo kommst du her?
Ja, ich bin auch eine Randgruppe quasi. Also
Mehrfach.
Denn ich bin katholischer Priester. Und auch noch Ordensmann, Dominikanerpater hier in Vechta.
Also eine Randgruppe innerhalb einer Randgruppe.
So sieht's aus. Und arbeite in Vechta am Kolleg St. Thomas. Das ist unsere Ordensschule, unser Ordensgymnasium, was ihr beide ja ganz gut kennt.
Genau. Und auch gute Erinnerungen habt, oder? Wie würdest du das sagen?
Absolut, absolut. Ja.
Was unterrichtest du? Welche Fächer?
Deutsch und Religion unterrichte ich.
Religion kannst du natürlich quasi... automatisch? Nein, auch das muss man
auch
erst
mal. Auch das muss man lernen.
Ja.
Genau. Aber es ist auch ganz gut, als auch als Pater mit zwei Fächern unterwegs zu sein.
Und nicht nur der Religionsfutz.
Genau. Das ist wirklich gut, ja.
Cool. Danke erstmal, dass du dir die Zeit nimmst, dass du hier dabei bist.
Ja, sehr gerne.
Sehr. Wir haben es inzwischen so, dass wir gar nicht so direkt mit schwierigen Fragen einsteigen, sondern mit fünf Fragen direkt hintereinander einsteigen, damit unser Gast sofort warm wird, obwohl es hier drin, glaube ich, warm genug ist. Aber Tobi, du darfst loslegen.
Genau, Christian, du brauchst einfach nur kurz und knapp antworten.
Ja.
Bauchgefühl.
Und genau, wir wollen das halt einfach nutzen, so als kleines Warm-up. Auf die Plätze, fertig, los. Uni Vechta oder Uni Osnabrück?
Uni Vechta.
Marc oder Herr Brockmeier?
Marc.
Rakete oder Salvini?
Rakete.
Klosterküche oder Eigenkreation?
Klosterküche.
Weihnachten oder Ostern?
Das ist schwer.
Boah, das ist gut, Tobi.
Emotion gegen Verstand ist das.
Also heute ist das ein sehr emotionaler Podcast.
Und wir sind ja kurz vor Weihnachten.
Richtig, genau.
Also Weihnachten, also Emotion.
Emotion.
Freunde, Emotion ist wichtig.
Freunde, Emotion. Bringen wir mal ein bisschen Emotion hier rein.
Genau. Warum, also ich schließe dann einfach mal auf das Weihnachtsfest, ja, weil das die Antwort ist. Warum ist das Weihnachtsfest für dich so emotionsgeladen? Was macht Weihnachten mit dir?
Weihnachten macht mit mir, glaube ich, das, was es mit allen Menschen macht. Irgendwie Erinnerungen an Familie, an Gebräuche, an Traditionen, an Düfte. So, das ist einfach toll. Das sind auch irgendwie die Stimmung, finde ich gut. Weihnachten bringt Menschen zusammen und dann sind wir schon beim Sinn von Weihnachten. Also Gott wird Mensch. Das heißt tatsächlich, ja, durchlebt, was Menschen durchleben und kommt auf die Welt. Und das ist eigentlich ein total schönes Fest, weil man weiß so, ja, Gott teilt unser Menschen los, wie man so schön sagt. Aber
das nicht immer ganz einfach
ist. Was nicht immer ganz einfach ist, genau.
Richtig. Wahrscheinlich ist es für Gott auch nicht immer leicht gewesen.
Nee, ich schätze, oder immer noch. Schätze auch. Wir haben es nicht immer leicht mit ihm und er nicht mit uns, würde ich sagen.
Wie in jeder guten Beziehung. Geil. Also ich muss sagen, ich finde die Frage Weihnachten oder Ostern richtig, richtig schwer auch. Weil ich finde, ich hätte da ähnlich gesagt, irgendwie beides geil. Also beides Feste, nicht nur, weil es Feste sind, sondern irgendwie auch von der Idee her, die dahinter steht, dass so, du so denkst, so, da könnte ich eigentlich ewig drüber sinnieren und nachdenken oder quatschen oder mich mit auseinandersetzen, verstehen oder auch nicht verstehen. Das Herz geht auf oder es geht auch nicht auf. Also ja, ich finde es schwierig.
Was gibt's denn, du hattest gerade gesagt, Klosterküche war die Antwort auf lieber Eigenkreation oder Klosterküche. Was gibt es denn im Kloster der Dominikaner in Vechta zu Weihnachten? Wechselt das oder ist es immer das Gleiche?
Das wechselt. Es ist natürlich, es ist leider so, dass die meisten von uns nicht in der Lage sind, ordentlich zu kochen. Ja, das bestätigt alle Vorurteile, die man so haben kann. Ein Mitbruder kann es, aber der hat an Weihnachten genauso wenig Zeit wie die anderen.
Ja, klar.
Und es ist immer so, dass wir Heiligabend haben wir auch alle nicht so viel Zeit. Da sind wir ja unterwegs und feiern Gottesdienste und das geht nachmittags schon irgendwo los im Kinderheim oder im Altenheim oder im Krippenspiel und tralala, bis abends um 11 die letzte Jugendmesse gehalten ist. Und da treffen wir uns zwischendurch, da gibt es traditionell Fisch. Ja,
voll schön.
Eine Fischplatte. Und dann am ersten Weihnachtstag irgendwas Deftigeres. So, das ist so immer.
Das ist doch länger was von hat.
Wo man von hat.
Geil.
Also bei uns gibt es traditionell immer schlesische Weißwurst.
Heiligabend, ne?
Heiligabend, immer.
Habe ich bei euch auch schon gekriegt, mal, ja.
Und hat es dir gefallen? Ja. Oder kanntest du das auch schon
vorher? Ich kannte es noch nicht. Ich habe es gegessen.
Und verdaut.
Und verdaut. War gut, aber wäre jetzt nicht so auf der Liste ganz oben, muss ich sagen.
Kann ich verstehen. Ist auch sehr ungewöhnlich, finde ich.
Es ist sehr ungewöhnlich, aber was du vorhin auch gesagt hattest, Weihnachten hat bei dir auch so viel mit Erinnerungen zu tun und mit Familie. Und genau das ist es, glaube ich, was dieses Essen für uns als Familie so besonders macht. Weil es einfach aus Opas Heimat halt kommt, der aus Schlesien kommt, diese schlesische Weißwurst, von der ich dann auch immer sehr, sehr häufig erzähle und die Leute immer denken, was Futter für Scheiße und was ist falsch mit dem?
Mach doch Kartoffelsalat, Junge.
Man verbindet halt ganz viel dann damit, ne?
Das ist, genau, das ist nicht nur eine Wurst.
Genau.
Ist mehr als eine Wurst. Das
ist ein Realwurst.
Genau, so könnte man es sagen. Jetzt sind wir schon bei Weihnachten. Aber da steht ja eigentlich noch eine Zeit davor, die Adventszeit, wo ja man jetzt landläufig sagen könnte, irgendwie geht das so ineinander über und das ist doch alles das Gleiche. Ist das für dich dasselbe oder unterscheidest du das noch? Und wenn ja, wie unterscheidet sich das
für dich? Ja, ich glaube mittlerweile im normalen Empfinden von Leuten geht es so ineinander über ab dem ersten Advent. Klingglöckchen, Klingelingeling.
Genau,
und, ich kann das Dominosteine und Lebkuchen und dann die Kerzen an und alles fertig.
Ja.
Und nach Weihnachten sagen alle ganz schnell, ich kann es auch nicht mehr hören. Und eigentlich haben wir ja eine total schöne Möglichkeit mit dem Advent, das ist ja, war ursprünglich eine Fastenzeit, so um sich vorzubereiten auf das große Fest. Und das finde ich, das ist eigentlich das total Schöne daran. Man geht so schrittweise auf Weihnachten zu. Und man groovt sich so ein und kommt dem Ganzen etwas näher. Aber es ist eben noch nicht Weihnachten. Weihnachten ist halt Weihnachten und davor ist Advent. Und da gibt es ja auch so wunderbare Sachen eigentlich, ne? Adventskranz oder so, ja, wo du dann wirklich merkst, so, es wird Stück für Stück heller. Ja,
genau.
So, das sind einfach.
Das ist ja eine Grundidee eigentlich,
die dahinter steckt. Genau. Ja, ne? Genau. Und ja. Ja, Vorfreude ist ja manchmal wirklich die schönste Freude, oder? Ja. Also wenn du fährst in Urlaub.
Genau, richtig, ich freue mich mega.
Genau. Und das ist ja die Zeit auch in der Arbeit, bis man sagt so, oh, dann geht's los. Ja. Ne, man lebt so drauf hin, man freut sich drauf.
Plant das.
Plant, so. Macht die Ideen, was mache ich da? Oder überlegt vorher, was für Möglichkeiten gibt's alles und so. Das ist alles Vorfreude. Und die haben wir Weihnachten eigentlich auch mit dem Advent. Und ich finde, die könnten wir uns mal mehr gönnen.
Und find, ich muss da direkt rein.
Ja, weil, rein da, Tobi.
Es wird ja häufig gesagt, so Kirche brauchen wir nicht mehr. Ne? Also wer braucht schon noch die Kirche und dann auch noch die katholische?
Ja.
Aber ist es nicht so, dass wir gerade in heutiger Zeit eigentlich so etwas wie Kirche tatsächlich brauchen, weil und nicht nur zur Weihnachtszeit, ich finde so Weihnachtszeit und auch für viele so ein Stück weit Ostern ist doch einfach auch die Zeit, wo man nochmal so ein Stück von diesem ganzen Trubel runterfährt, mhm, es sei denn, man ist so bescheuert und geht nur shoppen, 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 um Geschenke zu kriegen und so, aber das ist dann, glaube ich, eigenes Problem. Aber das ist doch einfach, das hat doch auch viel mit Wahrnehmung von einfach dem Drumherum halt einfach zu tun. Man beschäftigt sich nochmal mit seinen liebsten Leuten dann ganz intensiv, weil man denen eine Freude machen möchte. Ist deswegen ein solches Fest wie Weihnachten nicht einfach auch für unsere gesamte Gesellschaft eigentlich wichtig und ein Grund, weswegen so viele, auch wenn sie vielleicht nicht jährlich in die Kirche, oder nicht nur jährlich, sondern halt regelmäßig in die Kirche gehen.
Einmal im Jahr ist auch regelmäßig.
Ostern. Ja, so. Ist das nicht gerade deswegen halt einfach so etwas, weswegen die Menschen daran einfach dann doch festhalten?
Ja, ich glaube auch, es ist total wichtig, dass wir gemeinsame Feiertage haben. Mhm. Also auch wenn viele sagen, ja, ich bin jetzt gar nicht mehr christlich oder ich habe mit Kirche nichts zu tun und eigentlich kann ich mit dem ganzen Kirchenfesten nichts anfangen, die aber nun mal unsere Hauptfeiertage sind, glaube ich, ist es wichtig, dass wir die trotzdem zusammen haben, damit auch mal irgendwie zusammen durchgeatmet wird.
Ja.
Weil wenn man sagen würde, ja komm, dann so hat jeder noch mal zusätzliche Urlaubstage und die Feiertage fallen weg und man kann die ganz individuell nehmen, ja, dann geht alles irgendwie so weiter, dann sind wir immer im Trott und so Weihnachten, das tritt einmal auf die Bremse.
Ja. Ja,
und jeder gestaltet das dann und soll auch jeder gestalten, wie er will, ob er zur Kirche geht oder nicht. Aber dass wir das gemeinsam machen, ist, glaube ich, auch für eine Gesellschaft echt wichtig. Und ja, dass darauf Kirche nochmal aufmerksam macht, finde ich auch wirklich gut. Also du sagst gerade, ja, wir sagen, Kirche braucht man nicht mehr und so. Die Kirche hat ja selbst gut genug daran gearbeitet, dass man das so denken könnte und hat da entsprechende Gründe geliefert. Aber irgendjemand, der da ist, der nochmal sagt, ey Leute, das ist nochmal wichtig, dass es irgendwas gibt über euren Alltag hinaus, über das, was ihr immer direkt vor Augen habt, über das, was immer euer Trott ist, das, finde ich, muss so schon sein. Und da sind die Feiertage total gut.
Das heißt, du plädierst definitiv dafür. Es gibt ja immer, also wie du schon sagst, es gibt immer mehr Bestrebungen zu sagen, es gibt keine allgemeingültigen Feiertage mehr, außer vielleicht mal sowas wie einen vernünftigen Nationalfeiertag oder einen Europafeiertag oder wie auch immer. Aber man macht es eigentlich ansonsten, alles, was es an Feiertagen bisher gibt, sind jetzt Urlaubstage und ich plane individuell, wann ich das sozusagen einsetze. Da gibt es ja schon Bestrebungen, die sind, glaube ich, noch nicht so groß, aber es gibt Gruppen, die das, glaube ich, eher befürworten wollen. Du sagst, klar, ich finde es wichtig, dass wir auch als Gesamtgesellschaft innehalten können, dass wir gemeinsam durchschnaufen,
genau,
dass wir diese Erfahrung zusammen machen.
Genau.
Weil es so auch nochmal anders ist, als wenn nur ich durchschnaufe.
Genau.
Und was ist anders daran? Also das finde ich nochmal spannend zu hören.
Also ich glaube, anders ist daran auf jeden Fall, dass wir gemeinsam auf die Bremse treten und dass wir alle irgendwie merken, nochmal einen Schritt zurück und man guckt nochmal auf seine Familie, man guckt auf das, was so los ist eigentlich gerade und jeder hat da seinen anderen Blick natürlich und eine andere Gestaltung, aber jeder hat dann auch die Möglichkeit dazu und ich finde, man merkt das schon, ne, wenn irgendwie an so einem Feiertag, ja, morgens überall die Jalousien noch runter sind und die Läden zu, dann ist es auch einfach mal ruhiger.
Ja.
Ne? Und ich weiß, ich mache mich jetzt wahrscheinlich angreifbar, aber der Feiertag, der am meisten an Kritik steht, ist ja mal Karfreitag, um jetzt mal die Brücke zu Ostern wieder zu schlagen.
Ja.
Und da sagen, Tanzverbot an Karfreitag, das geht gegen meine Freiheit und so weiter. Da denke ich immer, ja Leute, erstmal haben wir diesen Feiertag, weil er einen bestimmten Charakter hat, so, der natürlich religiös geprägt ist. Und wenn du sagst, du willst das nicht, zu Hause, du kannst meinetwegen so viel tanzen, wie du willst. Ne?
Kannst du auch.
Tanz dir die Füße wund. Ne? Ist alles super, alles in Ordnung. Aber dass man trotzdem an so einem Tag sagt, wir respektieren den Ursprung dieses Feiertags gemeinsam und erleben zusammen einen stillen Tag. In einer Welt, die sonst mega hektisch, mega laut und alle brüllen und haben ihre Sachen, da ist die Bremse ganz deutlich zu spüren. Und das finde ich total wichtig. Und wenn du keinen Bock drauf hast, dann tanzt du halt zu Hause.
Das klingt fast wie ein Plädoyer dafür, einen Karfreitag auch für soziale Netzwerke.
Ja,
weil genau. Da ist es, glaube ich, manchmal lauter als auf jeder Hauptverkehrsstraße.
Dann hätte ich aber gerne ein paar Karfreitage mehr.
Also, den gab es aber nur einmal. Das ist das ist in seiner Singularität auch...
Genau.
Ich weiß aber genau, was du meinst. Ich kann es wirklich ganz konkret machen. Ohne dass es jetzt gleich christlich oder sonst was wird. Ich wohne jetzt ja hier an einer relativ viel befahrenen Straße. Und das ist überhaupt kein Problem. Wenn die Fenster zu sind, ist es trotzdem relativ ruhig so. Und nichtsdestotrotz ist es, wenn du einen Feiertag hast, egal welcher es ist, du merkst einen so heftigen Unterschied, was diese Straße betrifft. Und was die Lautstärke betrifft, die hier grundsätzlich einfach ansonsten vorherrscht. Das ist so heftig. Es ist so viel leiser und es ist so viel angenehmer. Also es ist nicht so, dass ich jetzt sage, es stört mich hier zu wohnen. Ich wohne hier gerne und ich habe damit kein Problem. Aber dadurch, dass ich jetzt hier wohne und wenn dann wirklich frei ist und mal nichts ist und keiner shoppen kann und keiner oder fast niemand arbeitet und niemand hektisch von einem Termin zum anderen hetzen muss, was ja nun mal auch Alltag ist.
Genau.
Das merke ich hier ganz konkret, wenn ich auf diese Straße nach draußen gucke. Es ist einfach ruhig und es ist ganz ehrlich, es ist angenehm. Und wäre das nicht so, also wären jetzt diese individuellen Feiertage, Ferientage sozusagen, dann wäre natürlich jeden Tag hier wahrscheinlich gleich viel entsprechend los, weil natürlich nicht alle gleichzeitig sich unbedingt frei nehmen würden. Vielleicht würden sie Weihnachten und Ostern noch mal mehr frei nehmen, keine Ahnung. Aber deswegen bin ich da so, ich merke den Effekt.
Ja.
Ich weiß genau, wovon du sprichst.
Ja, genau, super. Ja.
So, und das finde ich irgendwie, ich bin jemand, der überhaupt nichts gegen Individualisierung und gegen solche Vorstellungen so grundsätzlich hat. Aber ich weiß sehr, was du meinst. Mhm. Und ich finde es auch wichtig. Nicht nur, weil es mir gut tut, weil hier mal weniger los ist, sondern weil es wirklich einen Effekt hat.
Ja.
Es passiert was.
Ja.
Und es ist spürbar. Und das finde ich so irgendwie, das finde ich so schade an der Adventszeit, da ist diese Spürbare fast verloren gegangen, weil das Hektische fast im Vordergrund steht. Aber Weihnachten spüre ich es dann doch auch wieder,
dass
wir es zusammen machen.
Ja, genau.
War ein langer Monolog jetzt gerade, aber musst du mal
raus. Da merkt man, da Bene ist halt einfach da in seinem Ding, ne? Theologe durch und durch. Christian, finde den Fehler.
Okay.
Adventszeit. Heiligabend, Weihnachten, Silvester, Rakete, Salvini.
Ich mag Silvester nicht.
Silvester stresst mich jetzt schon.
Eine klare...
Tommy, der war übrigens, muss ich jetzt mal sagen, saustark.
Eine saubere Assoziationskette, ja. der Fehler in der Kette ist Salvini, offensichtlich. Aber warum wollen wir von dem reden? Von dem redet gerade keiner mehr.
Das ist richtig, der ist auch gar nicht mehr da.
Der ist auch gar nicht mehr da.
Von der Rakete abgeschossen.
Von der Rakete.
Und irgendwie merken wir es besser, oder?
Ja, es ist besser, aber die Situation trotzdem so irgendwie auf dem Mittelmeer hat sich nur bedingt verändert. Es ist halt immer noch so, dass Menschen auf dem Mittelmeer sterben. Jetzt ist es so, dass es gibt verschiedene Aktionen, die gerade weil es ruhiger geworden ist, versuchen da nochmal drauf aufmerksam zu machen. Es gibt so eine Aktion von verschiedenen privaten Initiatoren,
eine Menschenkette zu bilden. Ich glaube, das geht in Hamburg los und sollte eben halt bis zum Mittelmeer gehen. Würdest du sagen, dass Kirche da eben halt auch mit aufmerksam machen sollte auf solche Themen, die ja sich irgendwo in der Politik wiederfinden, aber eigentlich ja im Grunde genommen geht es ja um Leben und Tod, so. Genau. Und wo ich persönlich sagen würde, ey, das ist halt ganz klar kirchliche
Aufgabe. Absolut, ja, finde ich auch.
Finger
absolut.
Drauf zu
gehen. Denn eins ist ganz klar, das Evangelium ist absolut einseitig. Und zwar einseitig auf der Seite der Schwachen, auf der Seite deren Leben in Gefahr ist. Und da gibt es gar keine Diskussion. Denen muss geholfen werden. Und wir müssen dafür eintreten, dass das auch passiert. Auf verschiedenen Ebenen, denke ich. Ne? Also, dass man natürlich auch in den Heimatländern ansetzt und guckt, was lässt sich politisch machen, um da Lebensbedingungen so zu verbessern, dass Flucht nicht als letzter Ausweg gesehen wird. Mhm. Was macht man, um Schleppern wirklich das effektiv das Handwerk zu legen, auch in, ja, auch mit aller staatlichen Gewalt? Aber vor allem erstmal geht es darum, Menschenleben zu retten. Und da ist das Evangelium klar. Und die evangelische Kirche macht es ja vor. Die haben ja ein eigenes Rettungsboot losgeschickt. Während Rettungsmission Sophia gerade abgewickelt wird, schickt die evangelische Kirche ein Rettungsboot los. Und das, finde ich, ist schon ein sehr deutliches Zeichen. Also der Papst war schon ja nach seiner ersten Reise, nach seiner Wahl 2013, war ja schon nach Lampedusa und mit einem Kranz auf dem Wasser für all diejenigen, die da ertrunken sind. Stimmt. Also das Statement ist klar und wir müssen auf der Seite sein und zwar ohne Kompromisse.
Ich bin da drauf gekommen, wo du auch gerade evangelische Kirche sagtest. Ich wohne ja in Bremen. Dort hingen am Dom so verschiedene oder Rettungswesten halt einfach. Und das alleine dieses, da geht jeder Mensch, der in Bremen wohnt, geht da einfach alltäglich vorbei. Super viele Touristen kommen in die Stadt und gehen daran vorbei. Und ich finde es halt einfach, also für mich ist es, es wird ja immer gesagt, Kirche und Politik sind voneinander zu trennen. Aber was ist denn Politik an dieser Sache, die da gerade stattfindet? Das ist, dass die Leute irgendwie reden, aber es eigentlich nur um machtpolitische Interessen halt einfach geht. Und das, was da gerade passiert, wo eine Carola Rakete sich halt völlig selber aufgeopfert hat in dieser heutigen Zeit, ohne da irgendwie einen bestimmten Vergleich ziehen zu wollen, aber also ich finde das halt bewundernswert, das so zu tun.
Ja. Absolut, ja, absolut. Und es gab auch im Kölner Dom, glaube ich, da war ein Altar, haben die aus einem Flüchtlingsboot gestaltet. Also auch, weil so viele Menschen durch den Kölner Dom jeden Tag laufen, um einfach da auch ein Zeichen zu setzen.
Und Kirche hat ja noch bei aller Irrelevanz, die sie vielleicht in manchen Fragen hat, aber sie hat ja doch noch als Institution ein Gewicht, auf jeden Fall, würde ich sagen, so, ne? Oder ein Stück weit zumindest. Mhm. Und wenn sie das dann dafür nutzt, um darauf auch nochmal aufmerksam zu machen, dann glaube ich auch, hat auch das einen Effekt und bewirkt etwas. Und deswegen finde ich es, also ich sehe es genauso, das ist wichtig, dass da Engagement stattfindet. Würdest du jetzt sagen, also du bist jetzt Lehrkraft am Kolleg St. Thomas, und du unterrichtest, jetzt kannst du natürlich über Bildung, glaube ich, da auch schon viel erreichen und kannst das zum Thema machen. Du kannst das, was du gerade über das Evangelium gesagt hast, sicherlich auch irgendwie im Religionsunterricht, kann das sicherlich auch deutlich werden. Würdest du auch sagen, okay, das reicht alles nicht, jetzt gibt es eine katholische Rettungsmission auf dem Mittelmeer, ich, Pater Christian, fahre jetzt mit Bene und Tobi, die auch immer nur reden sonst in ihrem Podcast. Ich fahre da jetzt mal zusammen hin und wir machen da mal was. Oder?
Ich hoffe nur, dass ein Schiff in der Nähe ist, das uns rettet.
Und wir haben Profis dabei, die da können.
Ja, das ist natürlich echt die Frage, ne? Wo wird mein Reden zum Handeln?
Das ist
mega schwer, weil ich mich das gar nicht trauen würde. Also ich kann, glaube ich, ganz viel sagen, was richtig ist.
Ja.
Aber dann wirklich zu sagen, so Freunde, und jetzt setze ich das auch echt um und fahre raus aufs Meer. Da würde ich sagen, das muss ich ehrlich zugeben, das würde ich mich nicht trauen. Das glaube ich, müssen andere tun.
Aber ich finde auch, das können ja auch andere tun. Ich finde es halt einfach nur wichtig, dass man dann alles, was in seiner eigenen Macht steht und was man sich selber auch einfach zutraut, halt vielleicht macht. Also die Menschen, die da rausfahren, die ihren Urlaub dafür nehmen oder so, vor diese Leute würde ich mich immer stellen und ich würde sie immer öffentlich und privat überall würde ich sie eben halt verteidigen. Und ich glaube, damit tun wir ja einfach auch schon mal etwas Wichtiges. So.
Ich will das gar nicht in Abrede stellen, das meine ich gar nicht. Aber ich finde so diese, ich bin da auch bei dir. Wenn ich jetzt meinen nächsten Sommer plane, dann denke ich halt auch an Urlaub und wie erhole ich mich, was ich ja auch brauche. So. Und denke nicht darüber nach, wie kann ich jetzt eigentlich das, was wir jetzt hier gerade besprechen, so konkret werden lassen, dass ich es selber nachher irgendwie irgendwo mitwirke.
Ja, man, das hat ja bei vielen anderen auch, Sachen auch. Man hat seine Ideale und hinter denen bleibt man zurück. Also die kannst du, natürlich finde ich manche Dinge ganz, ganz wichtig.
Ja.
Aber ich kann es nicht in meinem Leben hundertprozentig umsetzen, weil ich schlichtweg als Mensch hier unterwegs bin. Aber ich finde es trotzdem wichtig.
Ja, genau. Und das, da, trotzdem darf ich meinen Mund aufmachen, oder? Das würdest du schon auch so sehen.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Klar Position beziehen. Und ich finde auch immer, das finde ich auch echt wichtig, um überhaupt eine Relevanz, wenn wir sagen Kirche, Relevanz und so, Relevanz verspielt, was du eben so angedeutet hast, ist natürlich, sobald sich die Schlafzimmertür schließt, sollte Kirche die Klappe halten. Aber
auch bei geöffneter Schlafzimmer.
Auch bei geöffneter, je nach... So jeder, wie es mag, sag ich mal. Nein, aber ich finde, man darf auch ruhig sagen, dass man bei so einer Frage zum Beispiel wie Rettung von Geflüchteten, wie Bewahrung der Schöpfung oder so, Klimakrise, dass man das auch aus einer christlichen Haltung heraus macht.
Ja.
Und das, finde ich, sollten auch all diejenigen, die das auch so tun, auch betonen, dass sie das auch als Christen tun, dass ihnen das als Christen wichtig ist.
Das finde ich nämlich auch. Also da dürfen wir das auch wirklich machen, ohne dass man... Also ich finde ja auch, dadurch bin ich ja nicht automatisch parteipolitisch unterwegs.
Nein.
So, weil das sind Haltungsfragen.
Genau.
Und Parteipolitik hat mit Haltung ja manchmal sehr wenig zu tun. Also ist das überhaupt nicht
parteipolitisch. Willst du sagen, das ist Machtpolitik?
Was? Nein, das will ich damit überhaupt nicht sagen. Aber ja, doch, ich sehe das schon. Ich finde, das ist ein Unterschied. Also wer mir vorwirft, ey, der zeigt ja Haltung und dadurch ist er politisch. Ja, Haltung ist nun mal manchmal auch politisch. Aber das heißt ja nicht, dass ich gleich automatisch sage, ihr müsst alle die Linken, Grünen, CDU, FDP, SPD wählen. Also ich schlage da ja nicht konkret irgendwie entsprechend was vor. Und gleichzeitig agiere ich natürlich auch trotzdem politisch, aber das ist auch richtig so.
Genau, aber ich würde ich würde sagen, ich bin auch bereit, mich mit allen darüber zu unterhalten.
Ja.
Ich unterhalte mich mit Leuten aus der CDU, von der SPD, FDP, den Grünen, den Linken, einfach weil ich da das Gespräch wichtig finde und meine eigene Präferenz ist was anderes. So.
Genau.
Aber ich kann ja über Politik mit Leuten reden, egal welcher Couleur.
Richtig.
Und kann eben meine Haltung aus einer christlichen Überzeugung her deutlich machen. Und das ist dann ja nicht... Das macht jede Lobbygruppe. Ja, das macht jeder, jede NGO, das macht jeder gesellschaftliche Player. Und warum Kirche nicht, ne?
Genau, das sollten wir auch tun.
Genau.
Unabhängig dessen und ohne, also vielleicht mache ich da ein Stück weit ein Fass jetzt auf, will ich eigentlich gar nicht, aber
wenn es glutenfrei ist, ist es kein Problem.
Ja, darauf stoßen wir, glaube ich.
Fast Lamsbräu. Ja,
fast Lamsbräu? Genau. Nein, sorry, Tobi.
Ich habe heute gelesen, dass 17 Politiker der CDU Thüringen das Gespräch mit der AfD Thüringen suchen wollen. Mit der Betonung, sie wollen jetzt hier mit denen keine Koalition gründen, was in Thüringen theoretisch möglich wäre. Was ich aber in Thüringen halt einfach extrem schwierig finde. Also da ist ein Mensch, der angetreten ist, der laut Gesetz, laut Gericht Faschist genannt werden darf. Ich glaube, da brauche ich dann einfach, also mit diesen Menschen will ich halt einfach nicht reden. Also, weil ich glaube einfach, da ist einfach keine Diskussionsgrundlage gegeben. So.
Ja, kein, also das geht mir auch so. Das würde ich mir ehrlich gesagt auch nicht antun wollen.
Nee.
Weil ich gerade auch wenn ich so aus germanistischer Perspektive, so jetzt kommt der Deutschlehrer, aber wenn ich habe mit Schülern schon Reden, bei Redenanalyse, da fallen einem doch schon Stilmittel auf, die schon mal ganz gut geklappt haben in Deutschland, dass die von einigen Protagonisten der AfD wieder rausgeholt werden. Und das ist so eindeutig, dass ich mich ehrlich gesagt immer wieder frage, wie jemand, der vielleicht einfach sagt, ich bin rechtskonservativ und ich bin unzufrieden mit vielem, ja, was läuft, was ja alles sein kann. Aber wie man dann immer noch sagen kann, ich kann es mit meinem Gewissen vereinbaren, mit wirklich Faschisten, Rassisten, Antisemiten in einer Partei zu sein, das ist mir ein Rätsel. Auch wenn ich wirklich auch sagen würde, ich will nicht jeden verurteilen, der in der AfD ist. Ne? Das will ich nicht. Aber mir ist ein Rätsel so, aber es ist eben auch meine Perspektive. Die würden das natürlich alles ganz anders sehen. Wie man das mit seinem Gewissen vereinbaren kann, mit deutscher Geschichte, dass man da mit solchen Leuten in einem Verein rumspringt.
Also mal weg von, also ohne jetzt das Thema abwürgen zu wollen, aber ich glaube, auch da könnten wir wahrscheinlich 15 Folgen zu machen oder 88 Folgen zu machen. Kleiner Scherz. Du hast gerade gesagt, man ist mit Leuten in einem Verein und du hast davon gesprochen, eigentlich mit ein bisschen Blick in die Geschichte kommt man drauf, es geht nicht klar. Jetzt wohnst du in einem Kloster,
ja,
da bist du auch mit Leuten in einem Verein.
Ja, das ist richtig,
und
ja,
ich glaube, du hast auch da, also da sind jetzt keine Leute, die irgendwie AfD-mäßig unterwegs sind, aber du hast, glaube ich, Leute jetzt altersmäßig, was die für dich eher ein Blick in die Geschichte sind, wo du sagst, okay, ja, also ohne das Böse zu meinen, da,
ja,
die haben nochmal Dinge anders erlebt. Wie schaffst du es, so mit Leuten, die ganz unterschiedlich und aus ganz unterschiedlichen Kontexten und aus unterschiedlichen Generationen, wirklich, wirklich Generationen, wie schaffst du es, mit denen unter einem Dach zu leben?
Ja, und zumal wir uns ja nicht ausgesucht haben. Ne?
Genau.
Wir haben
also
ja nicht gesagt, so Mensch, wir würden gerne mal zusammen
genau,
als
wir gründen mal eine Club, WG
machen mal eine Trichter. Kloster-WG.
Genau.
Also das ist tatsächlich so. Ist auch, also Gemeinschaftsleben ist ja immer eine Herausforderung, ne? In der Ehe, in der Familie und im Kloster auch. Aber wir haben schon was uns gemeinsam verbindet. Das ist so, dass wir wirklich aus Überzeugung da sind und sagen, wir wollen was vom Evangelium weitergeben, als Dominikaner sowieso, ne? Mhm. Predigt an den Grenzen.
Ja.
Und das verbindet uns, das merkt man auch, das ist so der gemeinsame Nenner, bei allen Unterschieden vielleicht. Und ich finde immer, Alter ist kein Kriterium, ob ich mit jemandem gut kann oder nicht. Mhm. Sondern ich habe gerade bei uns, sind viele natürlich Lehrer, ne, aber haben halt auch immer mit jungen Leuten, mit Schülern zu tun gehabt. Und ich habe eben auch Mitbrüder erlebt, die im Alter noch so geistig flexibel waren, so neugierig. Mit denen konntest du super ein Bier trinken.
Mhm.
Und es gibt eben auch im Orden Jüngere, wo ich denke, ach nö, lass mal. Ne? Das passt nicht so. Und das ist keine Frage des Alters. Und manchmal ist es natürlich auch gut, ja, Leute zu haben, die viel Erfahrung haben, die auch eine gewisse Ruhe ausstrahlen, wenn die sagen, ja, ne, komm
jetzt
mal runter.
Ich ordne
das mal mit dir ein. So, das ist manchmal schon ganz gut. Also, da habe ich wirklich eher positive Erfahrungen. Natürlich gibt es dann auch mal ältere Mitbrüder, man denkt so, oh, das ist so gar nicht mein Fall, aber das hat es bei Jüngeren halt auch, aber man kommt doch irgendwie miteinander klar, aber eher die positiven Erfahrungen überwiegen ganz eindeutig.
Also es trägt eher, als dass
es... Es trägt eher.
Ich wollte gerade sagen, und du hast halt gerade von etwas Gemeinsames, womit wir uns alle identifizieren können, gesprochen, und ich beschäftige mich gerade, und das führt dazu, dass ihr, glaube ich, auch einfach so einen Zusammenhalt einfach bei euch in der Gemeinschaft einfach habt. Und ich beschäftige mich gerade mit diesem Thema gesellschaftlicher Zusammenhalt in
unserer Gesamtgesellschaft hier. Und da wurde das jetzt einfach mal wissenschaftlich aufgearbeitet. Was bedeutet denn gesellschaftlicher Zusammenhalt und was sind diese verschiedenen Dimensionen von gesellschaftlichem Zusammenhalt? Das war einmal, und ich glaube, du vereinst das irgendwie in deiner Person und in deinem Leben im Kloster eigentlich ziemlich gut. Das war einmal soziale Beziehungen, die natürlich automatisch bestehen, wenn man unter einem Dach wohnt. Das zweite war Verbundenheit und eine Unterkategorie davon war nämlich Thema Identifikation. Und das dritte war Gemeinwohlorientierung und auch gesellschaftliche Teilhabe. Und nicht nur jetzt Kirche an sich und Teilhabe von Menschen in der katholischen Kirche, sondern auch zum Beispiel Pfadfinder. Also das ist ja einfach auch, glaube ich, ein ziemlich wichtiger Teil in deinem
absolut kirchlichen, habe ich eben gar nicht gesagt zu Anfang. Ich habe es gar nicht gesagt. Ich bin ja auch für die Pfadfinder zuständig bei uns. Ist jetzt ein Stamm von 150 Leuten mittlerweile.
Echt jetzt?
Die da sind.
Ja. Als wir zur Schule gegangen sind, waren das ehrlich gesagt, glaube ich, 10.
Ja, ja,
gefühlt 10.
Ja, wir haben, die letzten Jahre sind richtig gut gelaufen.
Das ist ja mega geil.
Ja, ja. Das ist echt richtig toll und das ist schon, das ist wirklich auch eine tolle Erfahrung von Zusammenhalt, von auch von etwas Verbindendem natürlich, gesellschaftlicher Teilhabe, politischem Denken auf jeden Fall und irgendwie auch Glaube, wobei das bei denen eher, sagen wir so, etwas hinten ansteht, aber irgendwie das Bewusstsein, bei denen ist zumindest das Bewusstsein gar nicht so, wir sind ein kirchlicher Verband, sondern wir gehören hier zum Kloster.
Aber auch interessant,
ja genau, weil der Nahbereich, glaube ich, der ist einfach konkret und das verbindest du mit einem Gesicht und mit Leuten und das zieht natürlich mehr als irgendeine abstrakte Größe, ne?
So hat der Glaube ja damals auch angefangen,
oder? So sieht's aus. Also kommt immer auf, Glaube kommt immer auf zwei Beinen daher. Und dummerweise der Unglaube ja auch.
Ja, stimmt. Ja, das ist... Christian, wir haben eine neue Kategorie eingeführt. Deswegen sind wir immer noch beim Kloster jetzt gerade.
Okay.
Und zwar hat Tobi, die sich ausgedacht, immer derjenige, der vor... dir sozusagen den Podcast mit uns aufgezeichnet hat, hat eine Frage an den Nächsten.
Ah, okay.
Und Moritz, der jetzt vor dir hier war zu Besuch und der vor dir erschienen ist, oder dessen Folge vorher erschienen ist.
Erscheinung.
Oh Gott, genau. Du bist ganz im Thema. Erscheinung.
Ich bin da völlig schon völlig drin. Der wusste auch, dass du zu Gast bist und hat eine konkrete Frage an dich, die wir jetzt quasi stellvertretend für ihn stellen. Und er fragt dich, bei allem, was du am Kloster hast, also hast mit einem S geschrieben, bei allem, was du an diesem Leben gut findest, bei allem, was du da schön findest, was sind aber auch doch die Dinge, die dir da fehlen, von denen du sagst, die habe ich einfach nicht?
Jetzt kommt die Zölibatsfrage.
Weiß ich nicht, so hat er es nicht genannt. Er hat es nicht so genannt, die habe ich einfach nicht, die vermisse ich. Und, die
eigene Waschmaschine.
Und wie gehst du damit um, dass es nicht da ist? Genau.
Ja. Also ich
neben der eigenen Waschmaschine.
Neben der eigenen Waschmaschine.
Aber die zählt auch.
Die zählt, absolut, die zählt auch.
Er hat sich nicht auf, er hat sich bewusst nicht auf Zölibat
eingeschränkt. Ich will Moritz nicht unrecht tun, aber ich hätte es mir auch denken können. Aber, was hat man, ne? Das ist, ich glaube, erstmal geht's uns wie allen Menschen, ne? Du denkst ja zwischendurch mal, das Gras auf der anderen Seite ist grüner als bei dir. Dass du denkst, auch wäre das schön, wenn ich jetzt doch mit einer eigenen Wohnung und in einer Beziehung unterwegs wäre. Und vielleicht denkt sich der ein oder andere mit einer eigenen Wohnung und Beziehung, auch wenn ich doch mal im Kloster mal die Tür zumachen könnte und für mich wäre, das ist, glaube ich, so. Also es ist, was ich damit sagen will, es ist auch immer so phasenweise, ne? Also wir sind ja alle keine Heiligen, so wie man sich das vorstellt. Und man hat dann Phasen, oder ich habe dann Phasen, so muss ich es ja sagen, wo ich denke, oh, jetzt wäre es eigentlich schön, anders zu leben.
Ja.
Aber dann merke ich auch wieder, was ich hab an den Mitbrüdern, an dem Gemeinschaftsleben da und dann bin ich auch wieder total gerne da und ich bin die meiste Zeit total gerne da, sonst würde ich nicht da bleiben. So, das ist so, also es ist schon für mich schon der Ort, den ich so gefunden habe, wo ich gerne bin und wo ich glaube, dass das, was ich tun möchte, was mir wichtig ist, dass das alles da wirklich gut zusammenkommt. Und ich bin kein Einzelkämpfer. Mhm. Das ist halt auch cool. Jetzt wende ich Moritz' Frage ganz positiv einfach mal umgedreht.
Ja, finde ich cool.
Ich bin kein Einzelkämpfer. Ich war ja vorher in einer Diözese, stimmt, im Bistum, ne?
Stimmt.
War Kaplan und Pastor. Und da war eher so Einzelkämpfer-Dasein und alleine wohnen. Und ja, das hat mir überhaupt nicht gefallen. Und in der Gemeinschaft jetzt ist es einfach schöner. Also schlichtweg, du kommst nach Hause und da ist jemand.
Ja.
So, ne? Das ist erstmal schon gut. Also wir haben wirklich auch eine gute Gemeinschaft, würde ich sagen, miteinander. Wir sind jetzt zu siebt, bald zu acht dann ab Januar. Das war ein Kronkorken vom glutenfreien Bier.
Hat keiner gesehen.
Und das ist wirklich schon erstmal so eine gute Form. Nichtsdestotrotz, klar, manchmal geht einem auch jemand auf den Zeiger und dann klar, wünscht man sich, dass man woanders wäre, alleine oder so. Aber das ist dann eben so.
Aber es sind im Grunde die sogenannten normalen, in Anführungsstrichen, Probleme des
Alltags,
die jede Beziehung,
absolut,
jeder Single,
ganz genau,
am Ende
und das,
auch hat.
Deswegen bin ich auch, wenn Moritz das vielleicht gar nicht intendiert hat, aber bei dieser Zölibatsfrage auch immer, dass ich denke, Leute, jetzt seht das mal entspannt, ne? Mhm. Weil jeder, der in einer Beziehung lebt, hat auch nicht jeden Tag 50 Jahre Honeymoon und die habe ich auch nicht. Ne?
Ja.
Und es kriselt in jeder Lebensform mal und es, ja, ist in jeder Lebensform auch mal gut. Und man muss halt für sich rausfinden, was ist das, wo ich leben kann, wo für mich die Dinge so zusammenkommen. Das ist dann auch ein Kompromiss natürlich. Ne? Klar, ist Zölibat immer auch ein Kompromiss.
Was ist eine Beziehung? Ja, wahrscheinlich sogar.
Was auch, also auch ist, ne? Ja. Aber es geht uns da ähnlich, so, das, mhm, will ich sagen, ne? Wir sind nicht so völlig vom anderen Stern so, sondern es geht uns da ähnlich wie allen anderen auch und deswegen ist die Frage und auch gar nicht so dramatisch, unabhängig davon, ob man jetzt sagt, ist das sinnvoll oder nicht, dass es ein Zölibat gibt, da kann man, ja, sich natürlich, Pflicht, da können wir die nächsten ist. Folgen zu machen, aber das ist davon jetzt erstmal unberührt.
Aber es ist ja auch eine bewusste Entscheidung, die man,
genau,
dann halt...
Genau, hat mich ja keiner gezwungen.
Genau.
Ne?
So, genau.
Du bist ja nicht reingestolpert und plötzlich...
Genau, ja. Das war eine bewusste Entscheidung und ja, die Entscheidung hat auch echt Zeit gebraucht und ist auch hin und her gegangen, sage ich mal.
Mhm.
Und das tut sie manchmal immer noch. Und da würde ich jetzt lügen, wenn ich sagen würde, dass das alles immer so ganz klar und super entschieden ist. Das ist es nicht. Ne?
Ich habe mir selber die Frage halt einfach auch mal gestellt, so, weil ich ja einfach auf einen Kollegen eben halt zur Schule gegangen bin. Und ich glaube, automatisch setzt man sich dann mit diesen Themen vielleicht dann vermehrt auseinander. Und ich habe mich halt gefragt, ist es nicht einfach auch so, dass man als... Priester, als Pater, einfach auch nochmal dann ja auch diese große Verantwortung gegenüber einer Gemeinde hat oder zumindest jetzt in eurem Fall eben halt den Menschen, die zu euch nach Füchtel in die Kirche kommen, da ist ja auch nochmal diese große Verantwortung halt einfach dieser Gemeinde gegenüber. Und wenn man dann jetzt sich noch denkt, so okay, jetzt kommt nochmal Familie dazu, dann und in eurem Fall Kloster, da ist ja schon eine Gemeinschaft und nochmal Familie und das ja, funktioniert ja halt.
Also, also klösterliches Leben ist darauf angelegt, dass man,
genau,
keine Familie hat oder keine Beziehung hat.
Ja.
Das wird sonst nicht funktionieren als Gemeinschaftsleben. Mhm. Ich würde das jetzt im Bereich der Bistumspriester auch ganz anders sehen. Also ich glaube, dass das Gemeinde- oder Gemeindeleben, so gerade in der Pfarrei, schon Leute so in Anspruch nimmt, dass man sich fragen kann, was bleibt da noch für die Familie? Aber dann müssten viele Piloten und Manager auch im Zölibat leben.
Ja, genau. Tun sie aber nicht.
Oder Ärzte. Oder,
ja. Oder, genau. Also das glaube ich, geht da. Bei uns ist halt die Lebensform irgendwie auch angelegt, dadurch, dass wir als geistliche Gemeinschaft da unterwegs sind.
Ja.
Ne? Aber was das Wichtige dann auch ist, ist ja jetzt eine Männergemeinschaft, trotzdem Freunde zu haben, die also Familie haben oder in Familie sind, auch Frauen im Freundeskreis, ja, zu haben, einfach um da da im Spiel zu bleiben, ne? Und auch einfach mit ganz normalen Leuten Kontakt zu haben, das und die Probleme zu kennen, und das erdet auch schon enorm. Und ich freue mich bei uns immer, dass es so entspannt läuft, wenn Freunde mich besuchen kommen und bei uns übernachten und Freundinnen oder Paare, mhm, und die sind da über Stoppelmarkt oder sonst und sind einfach, werden aufgenommen und essen mit uns und sind dabei. Und meistens, wenn die das Kloster vorher nicht kannten und man denkt dann erst so, oh, jetzt muss ich im Kloster essen, sagen die hinterher so, boah, das sind ganz, die Leute sind cool, das ist gut.
War entspannt.
Ja, war entspannt.
So haben wir es ja auch
erlebt. Ich meine, ihr kennt uns ja, das ist ja.
Genau, wir haben es ja auch so erlebt. Aber ich fand das immer total besonders. Also und ich habe mich gefragt, ist das, weil das Standort Vechta ist? Also ich habe das immer so wahrgenommen, dass in Vechta dann doch weiß ich nicht, also eine gute Mischung jedenfalls an den Patres, die da gewesen sind, einfach immer gewesen ist. Also ich kenne euch Patres mit Pater Ludger, den habe ich in der 5. Klasse gehabt. Viele liebe Grüße. das war immer so, also ich habe immer so wahrgenommen, dass es da irgendwie in Vechta schon irgendwie was Besonderes war.
Ja, also das würden die Braunschweiger auch sagen. Also ich kenne das ja nur aus meinem Orden jetzt. Und natürlich gibt's Konvente, wo ich lieber bin als andere. Ja. Aber ich glaube, dass wir jetzt für Vechta gesprochen schon wirklich eine gute Gemeinschaft haben von Leuten, die zusammenpassen, die auch natürlich was verbindet. Wir arbeiten alle am Kolleg. Mhm. Und die irgendwie zueinander passen, sich ergänzen auch in manchem, aber das ist bei uns schon so, und da ist wenig Konfliktstoff, und das ist eigentlich ganz schön. Mhm. Ja.
Jetzt sprichst du viel von guter Gemeinschaft. Ich werde jetzt etwas kritischer, ich kündige das schon mal an. Die Kirche insgesamt ist ja auch eine große, gute Gemeinschaft, und eine gute Gemeinschaft zeichnet ja Zusammenhalt auch aus. Manchmal ist der Zusammenhalt innerhalb der Kirche ja, sagen wir es mal vorsichtig, so groß gewesen,
dass... Jetzt fällt mir schon wieder der Kronschlag runter.
Völlig zu Recht. So groß gewesen, dass bestimmte Dinge... Und Tobi rennt gegen die Vitrine. Jetzt wird es ein heikles Thema. Dass Dinge, Missstände... gar nicht angesprochen worden sind. Also wir kommen jetzt zum Thema Missbrauch.
Ja, nenn's beim Namen.
Um es mal einfach konkret zu machen... da wurden Dinge nicht gesagt, also da sind Dinge passiert, das ist das eine, aber da wurden ja auch Dinge einfach nicht gesagt.
Ja.
So, jetzt aus deiner Sicht mal, wie groß ist die Gefahr, dass das trotz der ganzen Enthüllung und trotz des, ja auch des Umgangs damit, der ja definitiv stattfindet, dass wir, ich spreche jetzt bewusst von wir, weil ich kann mich davon gar nicht frei machen, weil ich auch ein Mann der Kirche bin, dass wir doch wieder in solche Muster fallen und sagen, uns ist dieser, ich sag mal, diese Gemeinschaft als solche, der Laden als solcher, die Institution als solche, doch wichtiger als das, was da an schlimmen Dingen passiert. Also wie gehen wir heute damit um? Wie gehen wir in Zukunft damit um? Was machen wir, damit das wirklich nicht mehr passieren kann, was da passiert
ist? Ja. Also du hast völlig recht, ne? Da ging dann Gemeinschaft eben so weit, dass man alles vertuscht hat und den Teppich gekehrt hat,
genau,
um die eigenen Mitglieder mehr zu schützen als die Opfer. Und genau, das ist natürlich etwas, was ein absolutes No-Go ist. Zuerst stehen die Opfer, Punkt. Keine Kompromisse. Und ich bin echt total froh, dass Heiner Wilmer, der Bischof von Hildesheim, da so klar vorgeht und da wirklich Vorreiter ist. Insgesamt ist bei allem, was wirklich, wirklich schlimm ist, hat das in der Kirche was bewegt, wohinter wir nicht mehr zurückkommen. Und das merkt man, glaube ich, so von außen gar nicht so sehr, weil man irgendwie nur mitkriegt wieder, ja, natürlich wie im Nachrichten immer, ne, dann taucht nochmal ein Fall auf und dann wird das wieder dann laut, das ist ja auch richtig, sollte auch, das ist der Scheinwerfer auf der Kirche, ist es genau richtig in dem Fall.
Ja.
So, ich hoffe, dass der Scheinwerfer sich irgendwann ein bisschen weitet und mal in andere Bereiche unserer Gesellschaft leuchtet, wo das eben auch der Fall ist, aber das soll eben Kirche jetzt nicht freisprechen oder sowas, oder relativieren, auf keinen Fall. Nur, wir haben seit einigen Jahren jetzt ja wirklich Konzepte, wo wir dieses Thema sehr frontal angehen. Mhm. Also, dass Missbrauchsprävention stattfindet und jeder, der irgendwie hauptamtlich oder ehrenamtlich im kirchlichen Bereich unterwegs ist, sich so einer Präventionsschulung stellen muss, auf verschiedenen Ebenen, in verschiedenen Abständen, was bewirkt, dass man im Ganzen eine sehr, sehr hohe Sensibilisierung hat, für was geht und was geht nicht. Ja, also das ist dann eben so, natürlich, das ist auch in der Jugendarbeit, Sachen, die irgendwie in den 70ern für alle im Zeltlager völlig selbstverständlich waren,
richtig,
die gehen einfach nicht mehr. Oder was ich im Zeltlager noch in den 90ern, was man da so irgendwie gemacht hat an Spielen, das geht nicht mehr, weil das heute, würden wir sagen, das war übergriffig.
Ja.
Ohne, dass wir das so empfunden haben. Ne? Aber und da sind wir sensibilisiert. Ich glaube auch, dass kirchliche Entscheidungsträger sehr viel deutlicher wissen, wir informieren staatliche Stellen, wenn etwas vorgefallen ist, und wir lassen externe Untersuchungen zu. Wir stoßen einen synodalen Prozess in Deutschland an, der unter Beteiligung aller, die irgendwie mit Kirche zu tun haben, sich darüber Gedanken macht, wie geht's eigentlich in die Zukunft. Ich glaube und hoffe wirklich, wir kommen dahinter nicht mehr zurück. Mhm. Und natürlich wird es immer, wie in jedem Verein, Einzelne geben, wo es auch wieder schieflaufen kann. Ne? Da steckst du nicht drin. Aber grundsätzlich macht die Institution schon viel, finde ich. Was man nicht so sieht immer, ne? Und was man vielleicht auch nicht so für möglich hält.
Ja.
Aber es passiert schon eine ganze Menge.
Insbesondere jetzt, also ich mit dem synodalen Weg und mit dem,
dass er auch hier vielleicht einmal kurz.
Genau, ich glaube, viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer kennen
das. Stimmt. Tatsächlich ja, warum? Nicht. Wie soll man das auch kennen? Ne? Ja. Also es geht schlichtweg darum, dass alle, die mit Kirche zu tun haben, beteiligt sind, gemeinsam zu überlegen, wie gehen wir in die Zukunft und welche Reformen brauchen wir, wie stellen wir uns auf. Und das soll gemeinsam passieren. Und das nennt sich dann halt Synode.
Synode, und dann, ne, gibt es halt eine Synodenschrift.
Genau. Aber zum Beispiel bei dieser Präventionsschulung, das war ein Thema, was wir Priester sehr intensiv machen mussten,
ja,
so zu Recht, wo auch klar ist, es muss in der Priesterausbildung natürlich auch darum gehen, sexuelle Identität zu bearbeiten, sich darüber klar zu werden, damit auch klar zu kommen. So, das ist, muss ein Inhalt sein. Aber du hast es gehabt bei Leuten, die in der Kirche arbeiten, dass ihr eben auch die Schulungen machen musstet,
genau,
und guckt, was geht, was ist Nähe und Distanz. Aber wir hatten es eben auch bei unseren Pfadfindern. Ne? Alle Gruppenleiter haben so eine Schulung gemacht und das war eigentlich total gut, weil dabei auch rauskommt, dass viel, was Übergriffigkeit angeht, eine Frage von Macht ist.
Ja.
Ja? Und da merken dann auch Jugendliche, selbst im Zeltlager, in Gruppen gibt es Dynamiken, wo auf einmal Macht eine Rolle spielt.
Ja.
Und wie gehe ich damit um? Wie spiele ich das aus? Wie stehe ich da auch ehrlich zu? Und so. Das ist schon ganz gut, dass das so ist.
Also diese Reflexion darüber, die hilft dir schon deutlich.
Genau, und deswegen bleibe ich auch dabei, es ist gut, dass der Scheinwerfer auf der Kirche ist.
Und der darf auch noch ein bisschen drauf.
Der darf auch noch weiter, der darf da bleiben und dann darf der auch ein bisschen weiter werden.
Das sehe ich ganz genauso. Vielleicht noch dazu, also du hast gerade von dieser Machtfrage gesprochen, du hast von dieser Frage nach Macht auch gesprochen. Wo hast du denn, jetzt sehr persönlich gefragt, vielleicht auch in deiner Biografie Dinge erlebt, wo sowas wie Machtmissbrauch, wo das eine Erfahrung war, die du gemacht hast, also wo du das selber mitbekommen hast, und wo siehst du auch bei dir so, zweite Frage, wo siehst du dich deiner Verantwortung, mhm, davor zu beugen, dass dir das nicht selbst passiert? So, mhm, genau.
Also das Schlimmste am Machtmissbrauch hat, glaube ich, das ist das, was jeder irgendwo mal erfährt, ne, in der Schulzeit. Ich war ja keine Leuchte in Mathe.
Ja.
Ne?
Ja.
Tobi auch nicht.
Wir auch nicht.
Und,
Punkt vor Strich.
Und wenn ich mich danach dran erinnere, ne, wie ich da verloren an der Tafel stand und runtergemacht wurde, der hat mich da machen lassen und dann gesagt, ja. Ne, und dann wurdest du vor allem bloßgestellt und das ist eine Machtfrage, sowas.
Ja.
Und das sehe ich natürlich in meinem Beruf als Lehrer, bist du erstmal in einer, ja, machtvollen, in Anführungsstrichen, Position gegenüber den Schülern. Du sitzt am längeren Hebel.
Ja.
So, und ein Schüler-Lehrer-Verhältnis ist in seltensten Fällen wirklich auf Augenhöhe, weil du am Ende, so sehr man das auch will vielleicht, aber du am Ende musst du eine Note eintragen.
Ja.
Und so.
Ja.
Und ich habe mir immer vorgenommen, auf keinen Fall möchte ich Schüler bloßstellen. Möchte ich, dass die irgendwie das Gefühl haben, ich traue mich Sachen nicht zu sagen, weil das irgendwie falsch ankommt oder weil darüber lacht. Ob mir das immer gelungen ist, weiß ich nicht, weil so im laufenden Gefecht
Klar. Kann
auch mal was schief gehen und ist mir sicher auch schon schief gegangen. Aber ich hoffe, und das ist mir gerade im Religionsunterricht immer wichtig, dass alle, es muss keiner sagen, was der Pater hören will, weil er da vorne steht, dann haben wir keine Ebene, sondern die Sachen müssen raus. So, was man wirklich denkt, und jeder kann das auch sagen, was er denkt. Mhm. Und damit gehen wir dann um und verhalten uns respektvoll dazu. Und das hoffe ich, dass ich das Schülern signalisiere. Und wenn nicht, hoffe ich, dass sie es mir sagen.
Was ja aber auch in eine Note mit einfließen kann. Ne? Also ich finde, also gerade das, was du gerade gesagt hast, ich will nicht das von euch hören, was ihr denkt, was ich hören möchte, sondern...
ich will hören, was ihr denkt.
Genau, ich will hören, was ihr denkt oder so. Und das ist nämlich der Punkt, also in der Schule hat man genau dieses Gefühl, glaube ich, als Schüler relativ häufig gehabt, ich muss jetzt genau das antworten, was der oder die Person da vor mir jetzt gerade von mir verlangt. Ja. Ich erinnere nochmal an, was ist X? X ist, was der Lehrer sagt. Ja, also...
Aber da war er wenigstens ehrlich.
Genau. Ja, aber da sind wir wieder beim Thema Mathe. So.
Ja, ich finde, man sollte X für alle Zeiten auf 5 festlegen. X so, ist gleich 5.
Bin ich dabei. Christian, Fechter-Kater-Stimmung. Wir machen jetzt einen
Break. Schon länger jetzt.
Wir machen jetzt einen Break.
Ja.
Auf ein Bier mit Fragen versenken. Du hast die Möglichkeit, zweimal 2 Fragen zu versenken. Einmal hast du also A bis F und 1 bis 9. Ein paar Fragen sind natürlich schon weggeschossen.
Die meisten Fragen sind schon weg.
Die meisten, dann darfst du halt immer so weiterschießen.
Ich spick schon, ja.
Liebe Schülerinnen und Schüler da draußen, Pater Christian spickt gerade.
Ich gebe auch immer Tipps zum Spicken. Damit, das beleidigt ja meine Intelligenz, wenn die denken, dass ich die DIN A4-Seite nicht sehe, die da auf dem Tisch ausgefaltet wird. Und dann gebe ich immer Tipps, wie man das vielleicht besser machen könnte. Und wenn sie es schlau machen, finde ich das eigentlich.
Und da bin ich
zeichnet
auch bei
sich
dir.
Da Intelligenz also
ich,
aus. Ne?
Ich finde auch, verarscht werden ist das eine.
Ja, genau.
Aber dann muss es so passieren, dass die wenigstens so denken, der ist so schlau, dass ich es gut machen muss.
Ja, genau.
Ja, okay, da bin ich bei dir. Ja. Okay, also 1 bis 9 und A bis F.
Okay. F4.
Ist noch da, aber es ist nicht.
Die ist ein bisschen doof jetzt zu diesem Zeitpunkt.
Ja, und für Christian ist sie sowieso dämlich.
Ja. Christian, deswegen, wir stellen sie trotzdem. Ja,
natürlich.
Und ich stelle sie.
Du stellst sie.
Christian, bist du mit deiner Steuererklärung fertig?
Ich bin gemeinnützig.
Das ist die beste Antwort, die jemand Gutes wie sie dir gestellt hat.
So, ich hab es durchgestrichen. Next.
Okay.
Nächste Frage.
A3.
Die ist schon weg.
B7.
Auch schon weg.
Die wurde gerade gestellt. Ne?
B8.
B8 ist noch da. Was ist aus deiner Sicht das Nervigste an sozialen Medien?
Oh, die Lautsprecher. Hasskommentare. Das ist das Nervigste.
Was nervt dich?
Und die Undifferenziertheit. Also,
ja.
was mich wirklich nervt, ist Undifferenziertheit. Man kann ja alle Meinungen, Meinungsfreiheit und so weiter, alles okay. Aber wenn einfach nur platt irgendwas geschrien wird und Leute mit dem Tod oder anderen Dingen bedroht werden und diese furchtbaren Hasskommentare, da komme ich nicht drauf klar und das kann ich auch nicht ertragen. Also ich lese das auch nicht oder ich klicke das dann weg oder will ich nicht.
Ich will es auch nicht mehr sehen.
Ich lese es leider und manchmal wird es von gewissen Zeitungen halt einfach auch stehen gelassen. Also dann steht in einer Kommentarspalte, gibt sie mir. Ich binde sie an eine Kupplung und fahre mit ihr nach HB und zurück. So, wo ich denke so, das ist keine Meinung. Das ist purer Hass.
Genau.
Das ist Selbstjustiz und das hat da halt einfach in den sozialen Medien auch überhaupt nichts zu suchen.
Ja, das heißt dann auf jeden Fall nicht mehr sozial eigentlich.
Ja.
Genau. Christian, wir haben noch eine Kategorie.
Okay.
Dinge, die vieles erträglich machen, fast sogar Hasskommentare erträglich machen. Ist ja Musik.
Ja.
Und wir haben eine ganz eigene Playlist, die auf ein Bier mit ... Playlist.
Ja.
Du darfst jetzt ganz offiziell 2 Lieder zu dieser fantastischen Playlist hinzufügen.
Übrigens im Anschluss an die wilden Kerle. Das war das letzte Lied, was da reingekommen ist.
Genau. Zwei Lieder.
Ja, die du gerne hörst, um dich abzulenken, weil es schön ist, weil es dich auf Weihnachten vorbereitet, weil whatever. Deine Intention ist dir ganz freigestellt.
Okay, mein erstes ist an Maikantereit.
Das hören übrigens, du machst dich gerade richtig beliebt,
bei unserem Podcast, zu hören.
Darf ich erzählen, wie ich drauf gekommen bin?
Ja.
Also, ich verteile in Klasse 11 Referate zu dem beliebten Thema Gedichte. Lass Gedichte auslosen. Ein Schüler zieht Rilke der Panther und präsentiert mir vorne das Gedicht, in dem er eine Rezeption bei An Maikantereit im Lied Marie präsentiert.
Nein.
Und sagt dann, mein Blick ist vom Vorübergehen der Städte so müd geworden, dass ihn nichts mehr hält. Und der Schüler hat es erkannt und hat genau das mit dem Gedicht gemacht, was ich als Lehrer wollte. Und boah, das deswegen, und dann hat er mich drauf gebracht und ich habe An Maikantereit gehört und fand das total super. Ja.
Das ist ja
das ist richtig.
Also das ist ja
Klassenstufe
11.
Boah.
Ja. Das war richtig gut.
Saustark.
Das war richtig gut. Ja. Guter Mann. Ja.
Sehr guter Mann. Schöne Grüße.
Ja.
Und herzliche Einladung in diesem Podcast.
Felix, schöne Grüße.
Willkommen in diesem Podcast. Okay, dann also Marie haben wir jetzt drin.
Genau, jetzt muss ich echt ein bisschen überlegen. Beim zweiten, muss ich jetzt Klischee erfüllen irgendwie? So,
darfst du? Musst du nicht.
Darf ich?
Ich hoffe, so. Spotify hat das.
Doch, Spotify hat was, wenn es jetzt um religiöse Lieder geht, haben die fast alles drin.
Echt?
Ja.
Okay.
Ja.
Es gibt eine wunderschöne Fassung, jetzt werde ich doch religiös, jetzt geht es doch auf Weihnachten, von Maybe Bob.
Ja.
Ich stehe an deiner Krippe hier.
Die ist wirklich richtig schön.
Die ist richtig schön. Und die finde ich...
Ja.
Ja, super.
Gib mal Maybe Bob dazu ein. Das ist so eine A Cappella, ist das.
Genau, genau.
Ja. Wenn die auf Spotify sind...
Dann, ja, Maybe Bob.
Ja, dann findest du das auf jeden Fall auch. Ich stehe.
Ich suche es einfach gleich nochmal.
Ja,
okay, genau. Aber fügen wir hinzu.
Super. Ja, finde ich auch. Sehr schön.
Hast du die mal live gesehen? Die war mal in Kloppenburg.
Ja, habe ich leider nicht. Habe ich leider nicht. Würde ich gerne.
Ja,
Flensi. Die haben auch noch ein anderes super Weihnachtslied, Gummibaum.
Dann würden wir, falls ich das andere nicht finde, da
Gummibaum reintun. Das kann man immer auch schön im Unterricht nehmen, ja.
Da ich gerade bei Spotify drin bin, wollte ich auch unbedingt noch ein Lied selber reinpacken. Und zwar von Trettmann.
Zeit steht.
Mit Ali Neumann. Richtig geiler Song. Musst du dir unbedingt mal anhören. Zeit steht still, heißt es im Songtext insgesamt.
Ja.
Wenn die Zeit jetzt stehen, ich bin vorhin hier während der Autofahrt hergefahren, habe ich mich gefragt, was würde ich machen, wenn die Zeit jetzt halt einfach, wenn jetzt halt alles stehen würde, so zack, und Ben und ich würden jetzt hier einfach stehen und nicht bewegen. Was würdest du gründen, nicht mit uns, so
sagen, Ben ins Kühlschrank gehen.
Ja, der ist voll.
Was würdest du grundsätzlich machen, wenn die Zeit stillstehen würde?
Ich glaube, ich würde ganz genau gucken, also einen Moment wirklich mal ganz genau angucken zu können. Das ist schon ziemlich cool, weil sonst, es geht alles schnell vorbei, ne? Und es fliegt alles und so. Und wirklich mal in einem Moment länger zu sein und mal im Rad durch die Stadt zu fahren und wirklich zu gucken, was passiert hier, wie sind die Leute drauf, welche Haltungen haben die,
welchen Gesichtsausdruck
und so. Einen Moment wirklich mal voll in sich aufzusaugen, fände ich total spannend.
Glaubst du, dass das Ewigkeit bedeutet? Ein Moment, den du voll in dich aufsaugst, vollkommen aufsaugst und der...
Ein Moment passt auf jeden Fall, weil es ist ja, wenn dann jenseits von Zeit und
Raum... Also nicht so eine lineare Abfolge.
Genau, nee, das nicht. Also so, nee, das glaube ich nicht. Sondern, also Ewigkeit ist aber, glaube ich, dann nicht ein stillstehender Moment, sondern...
Ein dynamischer Moment?
Die höchste Dynamik. Ich glaube wirklich, dass Ewigkeit ist die Fülle meiner Möglichkeiten. Alles, was ich nicht gemacht habe, aber die Fülle meiner Möglichkeiten permanent, dauerhaft zu durchleben, das ist Ewigkeit.
Boah, da kann man richtig krass drauf... Oh, da freue ich mich jetzt schon drauf.
Ja, so sieht's aus.
Diese Ewigkeit.
Und Vorfreude ist die Schönste. Ja. Dann vielleicht nicht. Ja, dann vielleicht tatsächlich nicht. Wenn die Vorfreude noch übertroffen wird, dann ist es wahrscheinlich endlich wirklich
gut. Ja.
Das wird richtig krass, ey. Das wird eine coole Zeit. Lass die Zeit stillstehen.
Und wir sehen uns, ja.
Wir sehen uns. Ja, das glaube ich auch. Das glaube ich auch.
Christian, bevor wir zum Abschluss kommen... wir sind ja noch nicht in der Ewigkeit angelangt. Das heißt, es geht noch weiter. Auch dieser Podcast geht noch weiter. Und wir werden einen nächsten Gast haben.
Ja.
Es steht noch nicht genau fest, wer das sein wird. Wird
wahrscheinlich eine Gästin sein.
Gästin? Eventuell eine Gästin, genau. Aber es steht noch nicht genau fest. Deswegen können wir dir nicht sagen, wie diese Person ist oder wer es ist. Aber egal, wer es ist, du darfst dieser Person auf jeden Fall eine Frage stellen, die sie in der nächsten Folge beantworten wird.
Okay.
Hast du eine? Was willst du wissen?
Das ist natürlich jetzt schwierig, weil ich nicht weiß, wer es ist. Moritz wusste, dass ich komme, ne?
Ja, das war jetzt Glück für ihn.
Ja, das war Glück für ihn.
Ja.
Ich würde wissen wollen, was war der schönste Tag in deinem Leben?
Oh, das ist schön. Okay, also die Person, die dann als nächstes kommt, muss die Frage beantworten, was war der bisher schönste Tag in deinem Leben?
Ja.
Und taugt dir für die Ewigkeit.
dann hast du einen Eindruck von Ewigkeit.
Ja, genau. Das wäre sehr schön. Okay, ich weiß nicht.
Ewigkeit Amen, würde ich sagen.
Genau, das Amen darf es, aber ich würde sagen, das darf der Priester nicht zum Prost auf jeden Fall sprechen.
Darf ich auch Prost sagen?
Du darfst auch Prost sagen, okay. Auf jeden Fall. Wir sind jetzt schon deutlich über einer Stunde auf jeden Fall. Oh. Also die Zeit ist wie im Fluge vergangen.
Absolut.
Also Zeit durchzieht irgendwie auch unseren Podcast auf jeden Fall. Tobi, hast du noch irgendwas, was offen ist? Also ich hätte noch ganz viele Sachen, aber dafür haben wir jetzt heute nicht die Zeit. Für die Folge bin ich erstmal soweit durch.
Und ich fand deine Worte zum Thema Ewigkeit halt einfach auch so schön, dass ich da gar nichts, nicht schon wieder ein neues Fass aufmachen möchte und würde dich bitten, halt einfach die letzten Worte dann einfach an uns alle einfach zu
richten. Genau, die letzten Worte an dich. Danke Tobi, danke Christian, es hat Spaß gemacht.
Danke euch auch.
Und absolut, es hat wirklich Spaß gemacht. Vielen Dank und ich freue mich, dass wir echt mal über ein paar Themen sprechen konnten, über die wir sonst nicht so sprechen. Das war toll. Insofern, vielen Dank und Prost statt Amen.